Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, mein Gast heute ist Oliver Wille, der Intendant der sommerlichen Musiktage Hitzacker, das älteste Kammermusikfestival Deutschlands, das weit über die Grenzen von Niedersachsen bekannt ist. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Am Samstag geht es los, so kurz davor. Überschlagen sich da die Dinge, die noch zu tun sind, oder überwiegt die entspannte Vorfreude?
Es überwiegt bestimmt die Vorfreude. Ob sie entspannt ist, glaube ich nicht so ganz. Es sind natürlich ganz viele Dinge, die noch auf die Spur gebracht werden müssen. Dafür ist aber hauptsächlich jetzt so kurz vorher ein fantastisches Team zuständig, die wirklich perfekt dort diese Musiktage an diesem winzigen, aber wunderschönen Ort in Hitzacker vorbereiten und auf den Weg bringen. Ich selbst bin gerade hier in Berlin, um mit meinem Quartett zu proben. Wir haben noch ein paar Konzerte vorher und das letzte Konzert dieser kleinen Tournee ist dann die Eröffnung der sommerlichen Musiktage.
Ja, Sie treten sozusagen in einer Doppelfunktion auf als Intendant und eben als Musiker. Darüber werden wir sprechen und ich freue mich, dass Sie sich heute Vormittag noch die Zeit nehmen, über das Besondere dieses Festivals zu reden und über die vielen anderen Dinge, die Sie sonst so machen. Nehmen Sie uns doch mal mit nach Hitzacker. Was ist das Besondere des Kammermusikfestivals an genau diesem Ort?
Also man kommt in einen idyllischen kleinen Ort an der Elbe, wo die Elbe in die Jezel mündet. Also ein Ende eines Weges auf dem Land in Niedersachsen. Und es scheint zunächst einmal etwas verschlafen und man hat so kleine enge Gassen mit Kopfsteinpflaster und Backsteinhäusern, also wirklich traumhaft gelegen. Und dann gibt es dort im Sommer seit 74 Jahren eben diese sommerlichen Musiktage, ein Musikfestival, was ursprünglich von Flüchtlingen 1946 gegründet wurde, aus dem inneren Bedürfnis heraus, Musik miteinander zu machen, miteinander zu kommunizieren, auch Wege zu finden, aus dieser Misere herauszukommen über die Kunst. Und daraus entstand dann auch durch die Teilung Deutschlands, denn die Elbe als Grenzfluss ist dort wirklich ganz direkt vor dem Konzertsaal.
Das war mal das Ende der westdeutschen Welt eigentlich.
Genau. Ne? Ja. Und dann gab es die sogenannte Zonenrandförderung, ein herrliches Wort, womit dieses Festival meiner Meinung nach groß geworden ist. Also groß im Sinne von berühmter und größer in den Anlagen. Es wurde dann ein Konzertsaal gebaut in den 70er Jahren. Das Verdo, ein besonderer Ort auch, weil er nicht viereckig ist, sondern sechs oder weiß gar nicht, wie viele Ecken der hat. Aber ein wirklich bezaubernder Konzertsaal auch, ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber man ist abgeschnitten vom Trubel der Großstadt. Es gibt eigentlich wenig Ablenkung, außer diese herrliche Natur. Man schaut in die Weite, in den Osten hinein, was ja in diesem Jahr auch Thema sein soll. Und man hat die Möglichkeit, wirklich tief einzutauchen in das Mysterium dieser Musikkultur. Kammermusik als besonderes Kommunikationszentrum, was dort wirklich gelebt wird.
Was ist dieses Besondere an dieser Kommunikation, was Kammermusik ausmacht?
Also wenn Sie zum Beispiel ein Streichquartett nehmen, vier Leute, die zusammen auf Streichinstrumenten Musik machen, das ist das, womit ich auch groß geworden bin, wo ich herkomme und was ich auch noch mit Begeisterung mache. Dort gibt es keinen Dirigenten. Also niemand, der sagt, mach so und mach so. Man muss sich das zusammen erstreiten, eine gemeinsame Sprache finden und ist, wie jemand mal gesagt hat, allein zu viert. Also man ist nicht ganz allein, sondern man hat immer seine Kollegen, die man jahrelang schon kennt und man widmet sich den größten Kunstwerken, die es in der klassischen Musik gibt.
Sie haben gesagt, in diesem Jahr der Blick nach Osten, das Motto, das ist grenzenlos. Was verbinden Sie damit?
Ich selbst bin in Ost-Berlin groß geworden, bin an der sogenannten Spezialschule für Musik, dem heutigen Bach-Gymnasium, aufgewachsen, bin dort hingegangen, seit ich 10 Jahre alt war. Mit 14 fiel die Mauer und die fiel wirklich direkt vor der Schule, denn in der Brunnenstraße in Berlin stand diese Mauer, Bernauer Straße, Brunnenstraße. Und wir haben das täglich gesehen, sind aus dem U-Bahnhof da raus, der militärisch höchst bewacht war, weil die Bahn dann weiter in den Westen fuhr. Und jetzt bin ich dort in Hitzacker, genau an so einem Ort, wo die westliche Welt zu Ende war und auf den Osten stieß. Und man hat da früher die Grenzpatrouillen langfahren sehen. Durch den Fall der Mauer habe ich mit Musik die Welt kennengelernt. Ich spielte damals schon Streichquartett und es kam ein berühmter Lehrer aus Amerika, der Berliner war, Walter Levin, nach Berlin, hat uns angehört und hat uns dann mitgenommen durch Europa mit Meisterkursen. Wir hatten überhaupt kein Geld und haben kurioserweise strengste und disziplinierteste Quartettarbeit an diesen großen Werken mit Sightseeing verbunden. Paris, Amsterdam, Salzburg, Lübeck, also auch den Westdeutschland kennengelernt. Sodass für mich Musik und grenzenlose Neugierde und Entdeckungswillen unbedingt zusammengehört. Und das will ich jetzt beim 30-jährigen Mauerfall einmal dort zum Thema machen.
Wie schlägt sich das musikalisch nieder, dieses Motto grenzenlos?
Also grenzenlos ist auch nicht nur auf Ost-West gedacht, sondern überhaupt habe ich Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die in ihrem Leben immer wieder Grenzen überschritten haben. Ganz einfaches Beispiel, der legendäre Geiger Gidon Kremer, der auch in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat, weil ich ihn grenzenlos bewundert habe als Kind für seine bahnbrechenden Interpretationen. Durfte ihn dann auch mehrmals treffen, ganz unterschiedlich, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Er hat gerade sein Karriereende angekündigt und kommt jetzt aber nochmal nach Hitzacker, um Kammermusik zu spielen. Er ist damals aus der Sowjetunion weggegangen und hat in Lockenhaus, einem vielleicht gar nicht so unähnlichen Festival wie Hitzacker, etwas aufgebaut mit Freunden, um zu zeigen, dass Musik keine Grenzen kennt. Und er hat jetzt auch einen Komponisten, Weinberg, der in diesem Jahr ein 100-jähriges Jubiläum feiert, mitentdeckt und wird ihn dort besonders präsentieren. Ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, der Pianist Fazıl Say, der türkische Pianist, der durch bürgerrechtliches Denken aufgefallen ist und Probleme hatte, kommt nach Hitzacker und spielt ein Rezital auch mit seiner Musik. Wir haben einen ganzen Tag, den wir dem DDR-Liedgut widmen. Dieser Tag heißt Unter dem Radar, weil es beim Lied ja so ist, dass er immer mit Text, das Lied immer mit Text zusammenhängt. Und für manche war das dann sehr schwierig zu komponieren. Dinge wurden nicht veröffentlicht und unter dem Radar sozusagen komponiert. So etwas wird aufgeführt und gegenübergestellt gegen diese Massenlieder, also die demagogisch auch benutzt wurden, Pionierlieder, Jugendlieder. Und das wird sicher ein sehr interessanter Ort, der diese Idee aufarbeiten wird.
Sie haben ja gesagt, in der Anfangszeit waren geflüchtete Menschen sehr wichtig, die dieses Festival mit ins Leben gerufen haben. Spielen die heutzutage auch eine Rolle?
Also in Dannenberg, was ganz in der Nähe von Hitzacker ist, war ein großes Auffanglager in den letzten 3 Jahren entstanden. Und es gibt ein Café grenzenlos in Hitzacker, wo sich Geflüchtete treffen. Wir haben eine Festivalakademie mit jungen Leuten, Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbs, die dort auch aktiv werden und versuchen, diese Menschen zu integrieren. Das Abschlusskonzert mit dem Ensemble Resonanz wird gemeinsam mit einer syrischen Band musizieren, also auch dort der Gedanke grenzenlos. Im Grunde ist jeder Tag des Festivals in diesen 10 Tagen steht unter einem anderen Gesichtspunkt von Grenzüberschreitung. Aber immer ist das Thema. Wir nutzen die Musik, die Kraft der Musik, um Menschen zu erreichen auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Oliver Wille, wie Sie den Mauerfall erlebt haben, gerade haben Sie es schon ein bisschen angedeutet, darüber werden wir gleich weitersprechen und natürlich auch, wie Ihre Leidenschaft für die Musik geweckt wurde. Ihr Instrument, das ist die Geige. Wie sind Sie eigentlich zu der gekommen?
Eigentlich mehr oder weniger durch Zufall. Meine Eltern sind sehr musikalisch, die haben getanzt, Turniertanz und machen das auch immer noch, aber ich bin nicht aus einer Musikerfamilie, so wie es oft typisch ist. Angeblich wird erzählt, habe ich mal den ganzen Tag irgendwelche Lieder gesungen und habe beim Fahrradfahren im Wind Lieder erkannt und dann dachten meine Eltern, mit dem stimmt irgendwas nicht und haben mich zur Musikschule geschickt.
Wie alt waren Sie da?
5. Und dort gab es so Vorbereitungskurse, wo man zusammen trommelt und singt und tanzt und dann wird bestimmt, welches Instrument man spielt. Und natürlich denkt jeder Haushalt erstmal ans Klavier, Aber es gab keine Plätze und dann haben die gesagt, du musst Geige spielen. Und so hat das angefangen und ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang gern gemacht habe. Ich habe es aber gemacht und auch freiwillig. Und irgendwann entstand daraus ein Bedürfnis nach mehr.
Gab es denn mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, ach, ich lasse die Geige jetzt mal Geige sein?
Ja, klar, die gibt es in jeder Kindheit. Ich kann auch nicht sagen, dass ich irgendwie gedrillt wurde, überhaupt nicht. Es war immer ein eigenes Bedürfnis. Ich hatte auch keine so tollen Lehrer am Anfang, ganz am Anfang. Und irgendwie entstand ein innerer Zwang, das aber zu tun. Und dann gab es in der DDR die sogenannten Spezialmusikschulen, von denen ich ja schon kurz gesprochen habe. Da musste man eine Aufnahmeprüfung machen, die gar nicht so leicht war. Und die hatte ich dann geschafft. Und eigentlich ab dem Zeitpunkt war klar, die Geige wird mein Berufswunsch.
Wie war das an dieser Spezialschule? Also man muss nochmal erzählen, Sie sind also eben 75 in Ost-Berlin geboren, waren dann mit 11 an dieser Spezialschule. Und wenn man jetzt in Klischees denken würde, dann hat man da vielleicht strenge Elitenförderung im Kopf, anstrengend und hart. War das so oder wie haben Sie die Zeit dort empfunden?
Also es gab sehr viel Freiraum für Musik. Wir hatten keine Hausaufgaben, wir hatten einen ganzen Musiktag, an dem wir teilweise Hochschulausbildung schon zu Schulzeiten hatten. Musik, Geschichte, Theorie, Gehörbildung, Klavier. Diese Abschlüsse, Hochschulabschlüsse, habe ich schon mit 17 gemacht. Das war toll, weil dadurch eine umfassende musikalische Ausbildung möglich war. Die Lehrer waren Hochschulprofessoren, die sich dort ihren Nachwuchs rangezogen haben. Das ist die eine Seite. Von der anderen Seite fand ich die Allgemeinbildung fast sträflich, also wirklich gruselig, was aber vielleicht in der DDR sowieso so war. Weder konnte man danach anständig eine Fremdsprache sprechen, sei es Russisch oder Englisch oder Französisch, das ging alles nicht. Und sehr viele Dinge, Literatur und so, wir hatten keine Ahnung und hatten eigentlich relativ schlechten Unterricht. Insofern eine zweischneidige Sache, toll, so intensiv sich mit dem Kosmos Musik auseinanderzusetzen. Aber um ein guter Musiker zu sein und ein Künstler, gehört wirklich noch mehr dazu. Und das hat bei mir alles erst später stattgefunden. Glücklicherweise, nachdem die Mauer dann endlich fiel.
Wie war das Miteinander da an der Schule? Also wie würden Sie die Schülerschaft beschreiben?
Das war natürlich toll. Es gab einen großen Zusammenhalt mit allen pubertären Streitigkeiten, die man auch haben muss und auskämpfen muss. Weil alle ein Instrument spielten. Also man konnte nur an diese Schule, wenn man eine relativ schwere Aufnahmeprüfung bestanden hat. Da bildete sich dann sofort ein Schulorchester und man spielte zusammen. Und wir hatten eben das wahnsinnig große Glück, einen fantastischen Mentor, Eberhard Feld, der auch heute noch ein großer Quartettlehrer ist, als Lehrer zu haben, der uns sehr früh Quartett spielen lassen hat, um aus dem Kämmerchen des Etüdenübens und stupiden Wiederholens von Tonleitern herauszukommen und in Berührung zu kommen mit den großen Werken der Kammermusik, ohne das Ziel, Wettbewerbe zu spielen, ohne das Ziel, überhaupt Quartett als Leben dann danach zu haben, sondern wirklich nur, um die Musik kennenzulernen. Das gibt es heute seltener.
Sie haben beschrieben, wie sich Ihre Welt nach dem Mauerfall geöffnet hat. Wie haben Sie die Welt davor erlebt? Sie haben ja auch erzählt, die Schule in der Nähe der Mauer. Wie haben Sie die Mauer wahrgenommen?
Sie war halt Bestandteil des Lebens. Ich hatte den Musikerwunsch ganz stark in mir entwickelt, wollte unbedingt ins Orchester, am liebsten in die Staatsoper Berlin, weil die so viel gereist sind. Also es gab schon dieses Bedürfnis, mit Musik die Welt zu entdecken und das Bewusstsein, dass das nicht so einfach geht. Und diese ganze Wendezeit war natürlich spannend und vor allen Dingen aber die Zeit danach war spannend, weil man dann plötzlich eine eigene Meinung, einen eigenen Standpunkt selbst entwickeln musste. Wir haben sehr viel in dieser Schule, in dieser Klasse dann Revolution geübt mit den Lehrern, die plötzlich von uns als Wendehälse bezeichnet wurden oder einfach so weitergemacht haben, als wenn nichts passiert wäre. Das heißt, dieser ganze Umschwung, den habe ich schon sehr bewusst erlebt, aber er war nicht abzusehen.
Das heißt, Sie haben dann die Konfrontation mit diesen Lehrern gesucht?
Ja, absolut. Und das ist auch heute noch so dass ich ein großes Problem damit habe, wenn mir Leute sagen, so und so wird das hier gemacht, weil wir es schon immer so gemacht haben. Mhm. Diesen Aufbruch, etwas entstehen zu lassen und etwas auch zu kreieren, was noch nicht da war, den habe ich natürlich in der Jugend irgendwie in mich eingepflanzt bekommen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Bestandteil von Leben.
Sie haben ja dann auch an der Hans Eisler studiert, also die Spezialschule gehörte zur Hans Eisler Musikhochschule, sind dann aber auch für 2 Jahre zum Studium in die USA gegangen. Ist dort anders unterrichtet worden?
Absolut. Also nicht so viel vom Geigenunterricht. So ist das im Musikstudium, man sucht sich eigentlich den Lehrer aus, den man haben möchte in verschiedenen Entwicklungsstufen, und je nachdem, wo der ist, da geht man dann hin. In Indiana, in Bloomington, war das wirklich fantastisch, weil es innerhalb einer Universität war und man konnte in dem Studiengang, in dem ich war, frei wählen aus allen Fakultäten, konnte man sich sein Studium zusammenbauen, je nachdem, was einen interessiert, und hat dafür dann aber auch Verantwortung übernommen. Also ich habe dort Geigenbau gelernt, ich habe einen Mathematikkurs gemacht, ich habe Tai Chi belegt und solche Dinge. Neben der umfassenden musikalischen Ausbildung. Es war damals an der Eisler Hochschule nach der Wende so, dass es eine ganze Zeit gedauert hat, bis sich diese verkrustete Ostgesellschaft ein bisschen gelöst hat und auch die ersten Lehrer aus anderen Nationen an die Hochschule kamen. Das war dann gar nicht so einfach für die Fakultät dort damit umzugehen, und da war es für mich wichtig, auch mal wegzukommen und die andere Seite zu sehen. Und ich empfand das schon als sehr große Freiheit dort.
Wie Kombination aus klassischen und neuen klingen kann, das führt auch mein Gast regelmäßig vor, Oliver Wille, unter anderem mit dem mit vielen Preisen ausgezeichneten Kusch-Streichquartett, das Sie mitgegründet haben, als Sie 14 Jahre alt waren. Wie ist das damals entstanden?
Das ist entstanden aus Initiative dieses Lehrers, über den ich vorhin schon kurz berichtete, der eben wollte, dass wir uns den großen Werken widmeten. Wir waren damals sogar 3 Geiger. Man braucht für ein Quartett einen Bratsche, eine Bratsche. Und wir haben alle auch Bratsche gespielt, wir 3 Geiger und Cello. Cello nicht gespielt, aber wir hatten verschiedene Cellisten. Und haben sogar einzelne Sätze aus Werken uns vorgenommen, immer in unterschiedlichen persönlichen Besetzungen, die relevant waren für unsere Ausbildung damals. Also sowohl Mozart und die Klassik, als auch schon damals die Moderne. Wir haben sehr früh den wichtigen Komponisten Georgi Kurtak kennengelernt. Und daraus ist auch ein Bedürfnis entstanden, immer auch aktuelle Musik zu spielen und zu entdecken. Heutzutage, nach so vielen Jahren, haben wir die Möglichkeit, durch verschiedene Förderungen und das Mitmachen von Konzerthäusern, dass wir sogar Werke in Auftrag geben können. Das machen wir seit einigen Jahren jedes Jahr. Mhm. Und es ist eine wunderbare Aufgabe, Musik zu spielen, die es vorher nicht gab, die sogar für uns geschrieben ist. Und je avantgardistischer, desto besser.
Sprechen Sie da mit oder lassen Sie den Komponisten alle Freiheiten?
Da müssen wir den Komponisten die Freiheiten geben, aber wir suchen uns die Komponisten aus. Insofern wissen wir ungefähr, worauf wir uns einlassen. Aber es gibt immer Überraschung dabei. Das versuche ich auch in Hitzacker bei dem Festival wirklich vehement mit einzubinden, dass immer ganz neue Musik gespielt wird, aber aus persönlicher Sicht entstanden. Also nicht um neue Musik zu machen, sondern um sie mit den Künstlern und dem Publikum zu verbinden.
Wir hören jetzt nochmal alte Musik, denn wir haben einen kleinen Ausschnitt aus einem Konzert vorbereitet, das Kussquartett 2007 im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie gegeben hat. Wir hören den Schluss des 4. Satzes des Streichquartetts Nummer 11 in F-Moll, Opus 95 von Ludwig van Beethoven. Den Applaus nehmen wir natürlich auch noch mit. 27 Jahre spielen Sie jetzt im KUS-Quartett. Wie ist das so lange in einer Formation zu spielen? Also es gab zwar ein paar Umbesetzungen, aber Jana KUS, mit der Sie damals das Quartett gegründet haben, die ist auch immer noch dabei. Was hat Sie so lange zusammengehalten?
Also es ist in meinem Leben wirklich so eine flexible Konstante. Es ist für mich die wichtigste Art, Musik zu machen in meinem Leben. Und es gab natürlich viele Veränderungen, nicht nur in den Besetzungen, also gab es gar nicht so viele Veränderungen. Seit 2008 ist auch die gleiche Besetzung am Werk. Aber man durchlebt so das ganze Leben auch mit einem Quartett. Von Student sein, also sogar von Kindheit an, ohne das Ziel, professionelles Quartett zu sein. Dann mit dem Studium eines Streichquartetts, wir sind nach Boston gegangen 2001, direkt nach 9/11, um in Amerika Quartett zu studieren und haben dann große Wettbewerbe gewonnen, was ein Traum eines jeden jungen Streichquartetts ist, um dann richtig viele Konzerte zu spielen, also 100 Konzerte pro Jahr und sich dort einen Namen zu machen, nicht als Gewinner eines Wettbewerbs, sondern als KUS-Quartett, ein Profil zu finden. Wir haben sehr früh versucht, aus diesem etwas damals noch verstaubten bürgerlichen Tuns herauszukommen. Wir haben uns mit verschiedenen Kunstformen zusammengetan, aktuell auch wieder mit Slam-Poetry und anderen Musikern, die keine Klassik machen, ohne Crossover zu spielen, um einfach zu zeigen, wie modern, wie flexibel, wie relevant für uns Quartettspielen ist.
Ja, wenn Sie sagen, das ist für Sie die wichtigste Art, Musik zu machen. Sie haben ja vorhin schon diese besondere Art der Kommunikation beschrieben. Mhm. Was macht das für Sie so wichtig? Weil Sie haben ja auch in großen Orchestern gespielt.
Also es ist wirklich das Besondere daran und auch das Schwierige daran, selbst eine Meinung zu finden zu dem, was man dort tut. Die Werke sind viel größer als wir alle selber. Aber wir versuchen uns dem anzunähern auf ganz persönliche Art und Weise. Das wird in meiner Beobachtung, je älter man wird, auch immer persönlicher, hoffentlich. Wir sprechen viel über Relevanz der Interpretation. Also was bedeutet es für uns heute, einen Beethoven-Zyklus zu spielen, was so die Krönung des Streichquartett-Daseins ist. Wir haben es gerade aktuell in Japan in der Suntory Hall machen dürfen und haben es live aufgenommen. Das wird nächstes Jahr auf CD dann erscheinen. Was bedeutet diese 200 Jahre alte Musik für uns heute, wenn wir es auch in Beziehung setzen zu aktueller Musik, die für uns komponiert ist, das sind so Fragen, die sich im Laufe des Quartettdaseins verändern. Auch das ganze Leben, man hat dann plötzlich Familie, man hat andere Dinge, man ist dann plötzlich Festivalintendant oder Hochschulprofessor oder spielt in einem Kammerorchester, sodass man immer wieder zusammenkommt mit frischen Ideen, mit frischem Erlebten und das in diese konstante Quartett hineinbringen. Es wird nie langweilig, es wird auch nie weniger gestritten, aber man ringt gemeinsam um eine Interpretation und niemand sagt einem, wie man das machen muss.
Wenn Sie sagen, nicht weniger gestritten, geht es dann tatsächlich auch mal heftiger zur Sache? Oder?
Also man streitet natürlich so, dass man zum Ergebnis kommt inzwischen und man weiß, welche Knöpfe man nicht drücken sollte bei den anderen. Und man verbringt natürlich wahnsinnig viel Zeit mit den Kollegen. Also es ist wie eine Familie, aber eine ganz andere Familie als die eigene Familie. So dass man wirklich so Horizonte gemeinsam entdeckt. Und das Schlimmste ist Stillstand, wie immer in der Kunst. Und im Quartett kann man das sehr hautnah erleben.
Ist das dann der Grund, warum Sie auch dann immer wieder moderne Elemente integrieren, wie zum Beispiel Poetry Slam?
Das ist reine Neugierde. Das ist nicht, um uns aufzuwecken, sondern da geht es eigentlich darum, dass man ein bisschen über den Tellerrand schaut. Wir haben ja auch vor mittlerweile, glaube ich, über 10 Jahren mit dem Kulturradio zusammen die Classic Lounge, die jetzt im Watergate Club seit einigen Jahren ist. Das machen wir immer noch regelmäßig. Also den Ortswechsel in einen nicht etablierten Konzert. Ort.
Wahrscheinlich aber auch, um sich ein neues Publikum zu erschließen, oder?
Ja, und für uns ist es dort aber auch immer wichtig, dass wir nicht die Philharmonie in die Garage verlegen. Also wir spielen keine normalen Konzertprogramme, sondern für diesen Ort, für diese Begegnung mit anderem Publikum, mit jüngeren Menschen, auch besondere Programme, die herausfordernd sind, nicht ihnen den Teppich ausrollen, sondern sie ein bisschen kitzeln, dass Musik, unsere Musik, hochaktuell und brisant ist.
Sagt Oliver Wille. Wie wichtig ist Ihnen die Arbeit als Lehrer bei all dem, was Sie sonst so machen?
Also es hat mich schon immer interessiert, mit jungen Leuten zu arbeiten und das zu vermitteln, was ich glaube, was wichtig ist in Musik. Und ich habe eben das Glück, seit 2011 in Hannover eine Quartettklasse zu unterrichten. Neben der normalen Kammermusikarbeit mit allen Studierenden dort der Streicherabteilung. Und das ist so ein ganz offenes Haus. Also jeder kann kommen, wenn sie Kammermusik machen wollen und sich formieren in einer Gruppe. Und dann wird intensiv gearbeitet, je nach Bedarf und in Absprache mit den anderen Kollegen. Das ist etwas, was es zu meiner Studienzeit so noch gar nicht gab. Man konnte in Deutschland nicht Streichquartett studieren. Mhm. Und wir sind deshalb nach Boston gegangen und hatten verschiedene Lehrer, die aus Amerika kamen und dann auch in Europa unterrichtet haben. Unser eigener Werdegang war tatsächlich eine Ausnahme, dass man mit einem Professor für Geige eigentlich, Geige und Kammermusik, so intensiv in Deutschland Streichquartett arbeitet. Aber es gab diesen Studiengang nicht. Inzwischen gibt es das. Das hat wahrscheinlich auch mit dem Bedürfnis der jungen Leute zu tun, mehr und mehr selbstständig Musik zu entdecken und auch zu machen und weniger in großen Institutionen zu spielen. Also die Bandbreite ist da viel größer geworden und da wurden dann auch Professuren eingerichtet und eine davon habe ich und habe das Glück, eine sehr internationale Klasse mit inzwischen, in diesem Jahr sind es 9 Quartette, die auch teilweise international auf Wettbewerben sehr erfolgreich sind, was mich natürlich freut, zu arbeiten und genieße diese Arbeit sehr.
Wenn wir mal auf das große Ganze gucken, wird denn in Deutschland genug getan für die Musikausbildung oder Musikerinnen-Musikerausbildung?
Also in den Hochschulen ganz sicher. Es gibt 24 Musikhochschulen, die alle auch hier und da spezialisiert sind und große Kompetenz haben, große Exzellenz. Jetzt, vor ein paar Tagen gab es diese Exzellenz, Hochschulen, die ausgezeichnet wurden, da wird leider wahrscheinlich nie eine Musikhochschule dabei sein, obwohl sie es verdienen. Denn wir bilden wirklich Hochkultur aus und das auf ganz tollem Niveau. Eine andere Frage ist, wer bewirbt sich für unsere Studienplätze? Und da ist es tatsächlich so, dass in Deutschland der Nachwuchs nicht so an die Musikhochschulen kommt, wie es sich gewünscht würde.
Woran liegt das?
Ich glaube, es liegt an Perspektiven. Ich weiß, dass in Jung musiziert das Niveau teilweise sehr hoch ist und dass viele dieser jungen Menschen dann nicht Musik studieren, weil sie noch andere Talente haben. Die Orchester, die immer noch der wichtigste Arbeitgeber sind, haben nicht mehr so viele Plätze wie früher. Sie werden fusioniert, wie im Fall des SWR, oder bauen ab. Auf der anderen Seite entstehen ganz viele Initiativen, so wie das Ensemble Reflektor, die in diesem Jahr nach Hitzacker kommen, die es aber schwer haben, sich zu behaupten und auch finanziell so aufgestellt sind, dass sie davon vernünftig leben können. Also das ist ein Problem, was wie so ein Teufelskreis ist. Die Musikschulen bezahlen viel zu schlecht. Das heißt, dort musste die Politik aktiv werden, damit der Musikerberuf schon zu Kindheit, als Kind schon wirklich in einem wachsen kann, so wie es in meinem Fall damals war.
Der Wunsch. Mhm.
Es gibt bestimmt ganz tolle Musiklehrer. Es gibt vielleicht zu wenig Berührung mit klassischer Musik. Es hilft auch nicht, dass an den Schulen, wenn was zuerst ausfällt, ist der Musikunterricht. Dafür gibt es dann so Initiativen wie Rhapsody in School und andere, wo man als Künstler in einem Ort spielt und am nächsten Tag in die Schule geht. Das ist toll. Und auf der anderen Seite ist es nicht richtig, finde ich, dass wir können nicht dafür verantwortlich sein, die jungen Menschen an Musik ranzuführen. Das muss ein ganz natürlicher Prozess sein, den man einfordern muss, immer wieder als professioneller Musiker und als Ausbilder. Und das tue ich auch vehement. Also die Berührung, ganz natürliche Berührung mit Klassik, könnte natürlicher sein.
Das ist ja immer die Frage, wie kann die aussehen? Also soll ich meinem Kind abends zum Einschlafen die Klassik-CD vorspielen oder?
Also unbedingt singen zum Beispiel und nicht irgendwas vorspielen oder das iPad in die Hand geben, damit sie irgendwelche dämlichen Trickfilme da drauf gucken, sondern das selber singen, das selber machen, das im Kindergarten muss gesungen werden, in den Schulen müssen Chöre gebildet werden. Das gibt es alles, aber es wird nicht richtig als natürlich und selbstverständlich wahrgenommen und aus meiner Sicht. In Hitzacker beim Festival sind wir stolz darauf, ein Mitmachfestival zu sein. Es gibt jeden Morgen Chor für alle, für das Publikum, und da singen über 100 Leute und das macht einen heiligen Spaß. Und wir haben sogar auch jetzt angeboten, dass in großer Runde musiziert wird gemeinsam. Es gibt eine eigene Veranstaltung, wo in diesem Jahr der Schlusschor von Messias, Händel Messias, musiziert wird mit Laien, mit Amateuren. Diese Amateure, die früher die ganzen Kulturringe und Reihen bestimmt haben, die werden weniger. Und das heißt, es wird wahrscheinlich in den Familien gar nicht mehr so viel musiziert. Ich meine, das ist das Erste.
Wie erklären Sie sich das?
Keine Zeit, andere Ablenkungen. Das iPad tut es, wie gesagt, auch. Oder der Computer, wo man die Kinder vorsetzen kann, ganz gemütlich. Ich ertappe mich selbst dabei. Aber es ist so wichtig, auch in Konzerte zu gehen mit Kindern. Das müssen ja keine Klassikkonzerte sein. Es können auch Jazz-Sachen sein. Aber Kunstmusik.
Warum ist das wichtig?
Ich sage immer ganz provozierend, weil die Kultur das ist, was uns vom Tier vielleicht unterscheidet. Also, dass wir durch Denken, diese Art von Kultur, diese Hochkultur, dass wir mit unserem Geist, mit unserer Neugierde nach Intellektuellem, was nicht abgehoben sein muss, etwas schaffen können, etwas kreieren können, was uns beflügelt, was uns zusammenbringt, was Menschen zusammenführt, die eigentlich nicht zusammengehören. Und diese Art von Kommunikation über übersinnliche Dinge, über Magie in einem Konzertsaal, kann Magie entstehen, das finde ich ist unglaublich wichtig. Und wenn das nicht mehr stattfindet, dann entstehen solche Sachen wie Diktaturen und Trump.
Da sind wir wieder beim Motto der sommerlichen Musiktage, was da heißt grenzenlos, was Sie jetzt ja eigentlich in anderen Worten nochmal beschrieben haben. Mein Gast ist Oliver Wille, der Intendant der sommerlichen Musiktage Hitzacker, die am Sonnabend beginnen. Sie sind seit 2016 Intendant. Gibt es für Sie schon so ein Ritual während des Festivals?
Ich versuche, alle Veranstaltungen zu besuchen. Mhm. Und das ist weniger ein Ritual als manchmal fast unmöglich, weil ich selbst auch teilweise spiele und mich dann auch manchmal zurückziehen muss, um mich auf meine Geige zu konzentrieren. Aber das ist für mich so ein Rausch, wirklich von früh bis abends dort alles mitzumachen und mit den Leuten im Gespräch zu sein, diese Gemeinschaft, diese bunte Gemeinschaft zu suchen und zu fördern.
Sehen Sie sich da eigentlich als musizierender Intendant oder als Musiker? Oder wie würden Sie da Ihre Doppelfunktion beschreiben?
Ich sehe mich eigentlich als jemanden, der natürlich andere Einblicke hat in das ganze Geschehen und versucht, die Antennen auf bestimmte Dinge zu richten, die mir wichtig scheinen, die mir unerhört scheinen. Es gibt ja am Nachmittag die sogenannten Hörerakademien, bei denen man auf besondere musikalische Momente eingehen kann und auch ein langsames Hören mit den Menschen, die dorthin kommen, gemeinsam veranstaltet. Und das ist für mich so die größte Spielwiese. Also wie kann ich das, was ich tue, so vermitteln, dass es den Zauber nicht verliert und trotzdem für alle etwas ist, was anregend ist, was toll ist, ohne dass man Musik studiert haben muss. Also diese Vermittlerrolle ist eigentlich das, was ich mit Instrument und ohne Instrument als wichtigste Aufgabe des Intendanten verstehe, meiner Intendanz.
Oliver Wille, dann wünsche ich Ihnen ein zauberhaftes Festival, viel Erfolg und vielen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag hier.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.